Alles eine Frage der Zeit. Warum die Zeit ist Geldlogik, Mensch und Natur teuer zu stehen kommt. Von Harald Lesch, Karl-Heinz A. Geißler und Jonas Geißler. Gelesen von Harald Lesch. Das wird jetzt eine Lesung. Ich werde das ganze Buch vorlesen und auch hier und da mal kommentieren. Und ich möchte gleich zu Anfang sagen, dass es mir eine große Freude ist, gerade dieses Buch zu lesen und zu kommentieren, weil es geht um die Zeit. Es ist ja alles eine Frage der Zeit. Und beim Lesen geht es bei mir um eine ganz besondere Zeit, nämlich eine Zeit, als meine Großmutter, Gott hab sie selig, gebügelt hat. Sie hat mich aufgefordert, schon als Schüler in der Grundschule, lies mir das doch mal vor, was da in der Zeitung steht. Also habe ich angefangen vorzulesen. Zunächst das, was in der Zeitung stand und später dann sogar Romane und dann sogar ganz dicke Romane. Und so ist das Vorlesen für mich immer eine Tätigkeit, die ist verbunden mit dem Geruch von einem heißen Bügeleisen, dem Wasserdampf und dem Geruch von einem Bügeltuch, das offenbar ziemlich alt war, aber trotzdem unglaublich gemütlich gerochen hat. Ich saß da und las vor. Meine Großmutter hörte sich das an und summte währenddessen. Also wenn Sie jetzt das Hörbuch hören und summen währenddessen, ist das ganz normal. Und dann genießen Sie es. Es war, glaube ich, für uns drei, die wir das Buch geschrieben haben, ein großes Vergnügen. Und das war jetzt schon das Vorwort vor dem Vorwort. Denn jetzt kommt das Vorwort. Zeit wird's! In diesem Buch geht es um nachhaltige und damit zukunftsfähige Formen des Lebens auf dem Planeten Erde. Es ist zum Glück nicht das erste Buch zu diesem Thema. Zuhauf gibt es Sachbücher, Ratgeber, Blogs und Kongresse, die nach Lebens- und Wirtschaftsformen suchen, die den Planeten nicht zerstören. Was muss eigentlich zur Dringlichkeit des Schutzes der Umwelt noch gesagt werden, dass Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die mit offenen Augen und Ohren durchs Leben gehen, nicht bereits wüssten und das nicht allüberall thematisiert und diskutiert wird? Wir wollen dem Streben nach einer zukunftsfähigen Welt ein wichtiges und zugleich oft übersehenes Teil hinzufügen. Es ist die Zeit. Ohne auch von Zeit zu reden, kann man nicht wirklich über Nachhaltigkeit sprechen. Bereits die erste bekannte Definition von Nachhaltigkeit, zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Hans Karl von Karlowitz, einem sächsischen Oberberghauptmann, niedergeschrieben, betont die zeitliche Komponente. Mit Blick auf eine drohende Holzkrise ermahnte Karlowitz, es solle nur so viel Wald geschlagen werden, wie auch wieder nachwächst. Auch heute noch definieren wir Nachhaltigkeit als ein Tun, bei dem nur so viele Ressourcen beansprucht werden, wie im Verbrauchszeitraum auch wieder nachwachsen oder regenerieren können. Sichergestellt werden soll damit eine zukünftige Nutzung dieser Ressourcen. Ob etwas nachhaltig ist oder nicht, entscheidet sich also erst durch die Berücksichtigung der Zeitlichkeit, wie etwa der Regenerationszyklen der Ökosysteme oder der Veränderungsverläufe in der Um- und Mitwelt. Ohne Zeit keine Nachhaltigkeit. Und doch wird die Zeit, wenn wir über unseren Lebensstil und unsere Wirtschaftsweise sprechen, häufig auf die drohende Zukunft reduziert. Damit zukünftige Generationen nicht für unser ausbeuterisches Tun büßen müssen. Das ist zweifelsohne richtig und wichtig. Aber der zeitliche Blick in die Vergangenheit oder die Zukunft greifen zu kurz. Statt ihn auf dieses Memento Futuri zu beschränken, sollten wir uns anschauen, wie eng unser Umgang mit Zeit mit der herrschenden Verschleißkultur zusammenhängt. Das Thema Zeit ist daher für Lösungen im Umgang mit unseren ökosozialen Problemen unverzichtbar, auch weil es für deren Entstehung eine bedeutsame Ursache ist. Unsere Entkopplung von der Natur, die Annahme, dass wir über sie verfügen können, ist die Folge eines kulturellen Zeitverständnisses, das mit der mechanischen Uhr Verbreitung fand. Unsere Wissenschaftskultur verleitet uns dazu, die der Uhr zugrunde liegenden Messvorgänge als universell gültige Maße anzusehen. Zeit ist, was die Zeiger der Uhr signalisieren, überall und immer gleich. Was die Uhr anzeigt, ist aber keineswegs die Wahrheit über die Zeit. Tatsächlich gibt es unendlich viele Zeitqualitäten. Zeitmuster und Eigenzeiten. Urzeit ist gerade. Die Zeiten der Natur sind krumm. Selbst die Physik ist sich nicht so einig über die Zeit, wie dies unterstellt wird. Dass wir diese Vielfalt der Zeiten nicht mehr sehen und leben und die Monokultur der Urzeit zu einem Gesetz machen, erklärt auch die kognitive Dissonanz, die unser Dasein bestimmt. Einerseits besitzen wir das wissenschaftlich gut fundierte und gesellschaftlich breit geteilte Wissen, dass unser gegenwärtiger Lebensstil bei gleichzeitig wachsender Weltbevölkerung sicher in Katastrophen ungeahnten Ausmaßes führen wird. Andererseits folgt unser tagtägliches Handeln weithin ganz anderen Prioritäten. Wenn wir die Natur schützen wollen, müssen wir ihr zunächst ihre eigenen Zeiten wieder zugestehen. Und das gilt nicht nur für unsere Umwelt, sondern auch für uns selbst als Wesen der Natur, deren Körper nach eigenen Rhythmen funktionieren. Voraussetzung für den Zugang zu den rechten Zeitmaßen ist die Befreiung unseres Zeithandelns aus der Umklammerung der Zeit-ist-Geld-Diktate. Zeitwohlstand, elementarer Baustein eines guten Lebens, ist nur auf diesem Wege realistisch. Mit diesem Buch laden wir Sie auf eine Reise in die Geschichte unseres Umgangs mit Zeit ein. Diese zeigt, wie drastisch sich unser Leben mit der mechanischen Uhr geändert hat und wie eng die Uhrenlogik mit den rapide zunehmenden ökologischen Krisen zusammenhängt. Die Reise geht auch in die Gegenwart, in der die Menschen durch Zeitverdichtung immer mehr in ein und derselben Zeiteinheit zu erledigen versuchen und dadurch den Ressourcenverbrauch weiter anheizen. Wir wagen einen Blick in die Physik, jene Disziplin, die den Menschen die Zeit erklären soll, selbst aber kein eindeutiges Bild von dieser faszinierenden Dimension hat. Wir betrachten den bunten Strauß an Zeitvielfalt, den die menschliche und nichtmenschliche Natur zu bieten hat, von Schnelligkeit bis Langsamkeit, von Wiederholung übers Warten bis zur Pause. Und schließlich zeigen wir Wege in eine nachhaltige Zeitkultur auf, in der das Diktat der Verrechnung von Zeit in Geld überwunden ist und wir nicht länger uns und unsere Umwelt verschleißen. Sie sehen, nichts hat keine Zeit, alles aber hat seine Zeit. Verändern wir unser Verhältnis und Verständnis zur Zeit, dann fördern wir die Zukunftsfähigkeit unserer Lebensformen. Es wird wirklich Zeit. Die Autoren. Jetzt ahnen Sie vielleicht schon, was auf Sie zukommt. Das ist eine große Geschichte. Interessant, eine Geschichte der Zeit. Und was wir daraus gemacht haben. Ich meine, Zeit war ja schon immer da. Also Zeit war auch schon praktisch vor uns da. Obwohl wir natürlich diejenigen sind, also wir Menschen sind diejenigen, die am ehesten, sagen wir mal, unter der Zeit auch zu leiden haben. Denn die Vorstellungen, die wir uns machen können von der Welt, die machen wir uns auch von der Zeit. Also wir können etwas vorausdenken, wir können sogar zurückdenken, wir können also zumindest in unseren Gedanken in der Zeit vorwärts und rückwärts reisen und auf diese Weise können wir bestimmte Dinge planen, wir können aber auch rekonstruieren. Das ist eine große Fähigkeit, die unserem Gehirn gegeben ist und die offenbar evolutionär von großer Bedeutung gewesen ist, sonst würden wir es nicht können. Die Evolution, die biologische Evolution, das ist ja die ganz, ganz große Zeitmaschine, aus der heraus alles geworden ist an Leben, was geworden ist. Also insofern sind wir schon ein Teil einer großen Zeitmaschine und wir sind allerdings ein ganz, sagen wir mal, merkwürdiger Teil, also ein Teil, der die Würde besitzt, dass man sich wirklich genau gemerkt werden muss, denn wir verändern den Planeten in einem Ausmaß, wie das eine Biokultur bis jetzt noch nicht getan hat. Mal abgesehen vielleicht von den Einzellern vor ein paar Milliarden Jahren, als die angefangen haben, Sauerstoff in die Welt zu produzieren, indem sie das Sonnenlicht nutzen. Also, Sie ahnen vielleicht schon, was auf Sie zukommt. Und gerade der erste Teil, da kann ich leider auch nichts ahnen dafür. Der erste Teil heißt die Krisen der Gegenwart. Also, es hilft ja nichts. Wir müssen mal ein bisschen sozusagen Diagnose machen. Was ist denn der Stand der Dinge? Was haben wir angerichtet? Mit uns, mit der Welt und mit der Zeit.